Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Beacon brennen. Ja. Der kommt jetzt auch.
Soll ich anfangen?
Nee, ich zieh das jetzt durch. Ich und der liebe... Jetzt hört's aber mal auf, ja? Also jetzt Konzentration, ja. Bitte. Ich... Du sollst nicht lachen, ey.
Ja, du sag mal.
Du hast... Nee. Jetzt ist aber Konzentration.
Okay, kleine Sekunde.
Ja.
Okay, jetzt bin ich ernst.
Ja. Ich und der liebe Leo, wir haben uns einen deutschen Fernsehfilm angeschaut, der auf Pro7 lief und auch für Pro7 produziert wurde aus dem Jahr 1999. Der Film heißt Beacon brennen und das ist keine Geschlechtskrankheit.
Das Problem ist so deine Emotion. Wir können leider nicht sagen, wie der Film heißt, weil da müssen wir sofort lachen. Aber er ist keine Geschlechtskrankheit. Ihr ratet einfach.
Okay. So, okay. Das lassen wir jetzt so. Es ist einfach schlimm. Der Witz ist jetzt auch schon 2 Stunden alt und er war zwischendurch immer wieder gut. Auch wenn er völlig infantil ist. Aber also es ist keine Geschlechtskrankheit, sondern ein rituelles, traditionelles Ritual im hohen Norden dieses unseren deutschen Landes. Und der eigentliche Titel heißt aber Der Fluch des Meeres.
Ja, das ist ein Film, der ist 1999, lief der auf Pro7, also ist eine TV-Produktion. Und ich kann mich erinnern, eigentlich war ich da ja schon 13, deswegen dachte ich eigentlich, dass der noch früher lief. Weil ich weiß, dass ich die Vorankündigung, die Trailer im Fernsehen damals zu diesem Fernsehfilm gesehen hatte. Und ich fand das irgendwie alles sehr gruselig und düster. Und deswegen hat mich das irgendwie als Kind interessiert, aber ich meine, da war ich ja eigentlich auch schon 13, deswegen bring ich das jetzt irgendwie schwierig zusammen, denn das müsste ja dann früher gewesen sein. Jedenfalls irgendwie fand ich mich dieser Film interessiert, aber ich habe das nicht geschaut. Und dann habe ich halt irgendwann mal in der Krabbelkiste Krabbelkiste bei Müller gab es den recht günstig. Ich dachte, ich nehme den jetzt einfach mal mit. Beacon-Brennen, der Fluch des Meeres.
Das ist keine gute Werbung für das Medium Turbine hier, die den rausgebracht haben, dass er in der Krabbelkiste lag. Aber Turbine tut sich ja auch immer wieder gerne mal Fernsehproduktionen annehmen, die halt für den Heimkinomarkt haptisch auszuwerten. Und dass es hier erfolgt, auch in einer ganz soliden Geschichte, muss man dazu sagen. Also DVD ist mit Bonusmaterial und auch einer guten Qualität, Bildqualität. Kann man nicht meckern.
Also genau zur Story, es geht eben um, was heißt es, ist eine recht klassische Legende. Es gab da vor über 400 Jahren einen Piraten und der ist dann irgendwann immer an Land gekommen und wollte, dass die Bevölkerung ihm irgendwie Wertgegenstände in einer Truhe bereitstellt. Und einmal ist das eben nicht geschehen und hat immer vorher, wenn er ankam, hat er gleich halt erstmal irgendein Kind entführt und hat halt das Kind innerhalb von 7 Tagen nur dann rausgegeben, wenn ihm eine Truhe mit Wertgegenständen bereitgestellt wurde. Und das hat eben einmal nicht funktioniert und deswegen lastet eben jetzt ein Fluch.
Ja, er hat ja auch das Kind dann irgendwie über Bord geworfen, ja, wenn das nicht, dieses Lösegeld nicht bezahlt wurde. Und jetzt befinden wir uns natürlich in der Jetztzeit, in der Gegenwart. Und so ein ganz schnieker Softwareunternehmer.
Ein absoluter Unsympath.
Ja, unglaublich, ganz schlimm. Der heißt Mark Fölster im Film, gespielt von Christoph M. Ort. Ein sehr bekanntes TV-Gesicht, damals zum Beispiel auch mit der Serie, gerade auch aktiv mit Helicops bei Sat.1, das war mir noch ein Begriff. Und er spielt halt hier den alleinerziehenden Vater. Er hat eine Tochter, die ist vielleicht, weiß ich nicht, was ist die, um die 10 oder sowas. Die ist dann auch ein bisschen krank, die hat Asthma, deswegen sind die da hoch ans Meer gezogen, weil die Luft halt besser ist. Ja, und jetzt ist es so, dass er natürlich da der Außenseiter ist. Er glaubt nicht an diesen ganzen Hokuspokus, an diese Legenden, aber die Dorfbewohner nehmen das sehr ernst und er ist in ein Haus gezogen, wo immer auf dem Grundstück der Vorgänger auch immer und seit Hunderten von Jahren dieses Beacon brennen, dieses Feuer entzünden, ein Lagerfeuer entzünden, das ist eine Tradition, um eben auch diesen bösen Geist fernzuhalten. Und er sagt hier, leck mich doch, das interessiert mich alles nicht. Und
daraufhin wird natürlich prompt seine Tochter entführt. Es ist alles ganz schlimm. Er will natürlich erst nicht an diese Legende glauben. glauben, muss sich dann aber damit abfinden, dass da möglicherweise doch was Wahres dran ist. Wir wollen jetzt nicht die ganze Spannung hier rausnehmen. Wovon dieser Film natürlich lebt, ist die Location, die, wie ich finde, auch für einen Fernsehfilm sehr gut rüberkommt, sehr gut eingefangen ist. Also der Film spielt an der Nordsee, gedreht wurde in Volendam in den Niederlanden. Sieht aber tatsächlich irgendwie auch nach Nordsee aus. Also das Setting passt. Es ist halt alles sehr grau, es ist sehr neblig, es ist sehr düster. Die Menschen haben alle komische Gesichter und sprechen nicht. Ich hab immer mit meinen Eltern als Kind und Jugendlicher haben wir jedes Jahr zu Weihnachten Silvester Urlaub an der Nordsee in Friedrichskoog direkt hinterm Deich gemacht. Und das war immer sehr schön, aber irgendwie fand ich auch immer die Nordsee und den Deich und diese kleinen Orte dort auch immer ein bisschen unheimlich. Und ich glaube, deswegen hat mich das als Kind dieser Film, ohne ihn gesehen haben, nur die Trailer, die Szenen, so ein bisschen gecatcht, so diese Atmosphäre. Und irgendwie stehe ich auch immer darauf, wenn es irgendwie so eine Legende gibt, damals vor 400 Jahren, jetzt kommt er wieder, machen wir uns nichts vor. Natürlich ist dieser Film, und das wird auch im Audiokommentar von dem Produzenten und dem Regisseur deutlich gesagt, orientiert sich natürlich ganz eng an Carpenters The Fog. Ja, also der Film wurde natürlich so gepitcht, wir machen The Fog an der Nordsee.
Wir haben hier einen 90-Minüter, ist ja so ein typisches Ding, noch eine halbe Stunde Werbung drauf, da war das ein 2-Stünder ab 20.15 Uhr, klassisches Konzept. Und inszeniert hat das Sebastian Niemann, der hier seinen ersten abendfüllenden Film abliefert. Der hat zuvor einen Kurzfilm gedreht und dann noch bei einem Episodenfilm ein Segment beigesteuert. Und ist, so wie ich das verstanden habe, auch direkt so von der Filmhochschule eigentlich zu diesem Filmprojekt dann rübergerutscht. Und hat dann im Anschluss tatsächlich noch ein paar genre-spezifische Filme gedreht. Auch dann mit Bulli Herbig dann Huibu, wo er dann dieses animierte Schlossgespenst spielt. Und auch das Jesus-Video, das war dann, glaube ich, auch ein Zweiteiler für ProSieben. Sehr aufwendig inszenierter, Geschichte neu schreibender Science-Fiction-Thriller mit Zeitreise-Elementen und sowas. Die Story ziemlich interessant, finde ich. Ich habe den Film irgendwann tatsächlich mal gesehen. Auf YouTube gab es den dann mal. Und fand ich dann jetzt vom Aufbau her, zu der Zeit war das, glaube ich, auch ein Riesending. Da war auch Action drin und so. Das war alles so sehr geschwängert, auch von amerikanischem Kino. Das ist ja auch der hier letztlich, der Biegenbrennen. Und aber interessant ist halt, dass er nicht wirklich zumindest bei der allgemeinen Masse so richtig ankommt, weil seine Filme oft sehr, sehr mittelmäßig bewertet werden, wenn es da um Rankings geht. Also er ist immer bei 5,0, wenn man von 10 ausgeht. Ja. Also so richtig überzeugend kommt er bei den Leuten nicht an, aber er ist auch immer noch im Geschäft, ist zum Beispiel gerade eben in der Postproduktion auch wieder mit Bulli Herbig zu einem weiteren Huibu-Film.
Also ich möchte jetzt das Talent des Regisseurs gar nicht so sehr bewerten.
Nein, will ich auch nicht. Ich meine, bloß für die, wie er auf den, was weiß ich, auf das Publikum wirkt allgemein, scheinbar. Das ist die Fakten, ja, die wir ziehen
nur
können.
Was ich jetzt hier schätzen würde, ist eben, dass man, ja, man orientiert sich am Genre-Kino, was in Deutschland leider oft nicht so gut gelingt, wenn man es dann macht. Aber es dennoch ja erstmal immer interessant ist, wenn man es versucht. Und man orientiert sich am US-Kino, aber man verortet das schon ganz klar an der Nordsee, denkt sich da eine Geschichte aus und das passt halt irgendwie von der Atmosphäre zu Deutschland beziehungsweise Norddeutschland. Das finde ich sehr angenehm. Und was man eben hier auch macht, natürlich bei einem Film von 1999 erschienen ist, kann man sich schon vorstellen, wie da die Effekte gealtert sind. Natürlich sehr schlecht, aber man hat sich zumindest daran getraut. Also man hat hier ein paar natürlich aus heutiger Sicht sehr schwache Computeranimationen. Da geht es um einen, ja, etwas, sagen wir mal, Morphing, Menschen, die in Böden verschwinden im weitesten Sinne. Man hat es natürlich sehr einfach umgesetzt. Wir brauchen jetzt hier nicht an Terminator 2 denken, dann war natürlich ein ganz anderes Budget auch am Werk. Aber man hat sich da zumindest dran getraut und eben, glaube ich, deswegen auch das Drehbuch nicht unbedingt so sehr geschrieben, okay, was können wir zeigen, was können wir umsetzen, sondern ich finde die Geschichte schon in sich recht schlüssig und man hat das dann einfach gemacht. Das sieht aber eben jetzt natürlich nicht wie bei einem Kinofilm aus, aber man hat es probiert.
Ich denke, Problem für mich ist eben wirklich, dass man sich mit dem Hauptcharakter überhaupt nicht identifizieren kann, weil er wirklich ein unglaublich unangenehmer, arroganter, ja, Mensch ist. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, er hat jetzt gerade seine Tochter verloren, er ist da in Panik und so, aber er war ja schon vorher auch schon so drauf, als sie noch da war. Ein bisschen schwierig. Natürlich auch positiv zu erwähnen ist Anja Kling, die hier die weibliche Rolle spielt.
Und viel, viel zu attraktiv für unseren männlichen Hauptdarsteller ist.
Vor allen Dingen auch innerlich.
Innerlich und äußerlich, ja, allerdings. Ja.
Und ja, aber mir hat wirklich so ein bisschen das Feeling gefehlt. Du sagst, er hatte eine angenehme, gute Stimmung, also düstere Stimmung. Fand ich hier für mich ein bisschen zu wenig. Was ich allerdings gut finde, ist, dass natürlich hier noch Filme gemacht wurden in der Zeit und gesagt, wir haben jetzt gar nicht so viel Geld, wir versuchen so viel wie möglich ohne Special Effects auszukommen.
Ja, man hat auch ein Piratenschiff.
Ja, ja, also man hat viel mit haptischen Sachen gemacht, ne? Aber wo man heute schon wieder sagen würde, da brauchen wir gar nicht suchen, wir machen das am Rechner oder sowas. Und dann sieht es halt auch nicht gut aus. Aber man hat sich hier schon natürlich Gedanken gemacht. Es ist trotzdem nicht mein Film, muss ich sagen. Also mir ist dadurch, dass es auch viel zu viel Fock drin ist, finde ich, und einfach Fock besser ist, also schon erstmal ein Stimmungsbrett ist, finde ich das jetzt, ich will jetzt auch nicht das Wort Aufguss benutzen, weil man muss ja wieder sagen, es ist gut, dass sich ein Sender wie ProSieben auch einer ganzen Reihe an Independent, sage ich schon, an Genre-Projekten beteiligt hat. Das ist ja was Gutes. Dass das dann nicht immer alles Hand und Fuß hat oder nicht jedem gefällt, ist eine andere Sache. Ja. Aber es ist ja schon mal ProSieben anzuwerten, dass sie das eben auch gemacht haben. Die hatten ja noch ich war es auch, ProSieben Gonga und sowas alles so.
Ja, also ich würde jetzt einem absoluten Genre-Fan auch nicht das Biegenbrennen als irgendwie Deutschlands Antwort auf John Carpenter verkaufen. Aber ich denke, er ist einen Blick wert. Ich denke, dass die Atmosphäre, die Stimmung nicht komplett überzeugend ist, aber ich finde, es sind sehr gute Ansätze da. Ich glaube, dass der Film sich eignet, um ihn vielleicht mit Freunden oder Familie zu schauen, die jetzt irgendwie nicht jeden Abend einen Horrorfilm schauen, sondern ist so ein bisschen gruselig. Vielleicht hat man sogar einen Kamin und der ist irgendwie dazu noch an oder man macht sich eine Kerze an und schaut dann irgendwie zu dritt, zu viert mit einem Glas Rotwein oder einem Glas Whisky irgendwie diesen Film und es ist dann auch okay. Oder
einfach an keinem alkoholischen Getränk.
Also ich glaube, dafür eignet der sich dann durchaus und dann kann man irgendwie auch noch irgendwie so kurz drüber reden. Und ich finde, er ist auch so ein bisschen Anlass, um über Legenden, Mythologien oder was gibt es bei uns für Sagen, was gibt es für Vorlagen, welche Filme könnte man noch entwickeln. Also ich finde es durchaus inspirierend, ohne dass der Film selbst ohne deutliche Marke wäre, die er eben hat.